Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Heute mit einem Gast, den viele als Idol betrachten, manche vielleicht als lebensmüde beschreiben würden, der aber auf jeden Fall sehr viel spannende Einblicke in eine ganz besondere Welt des Motorsports geben kann. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Gasgeflüster, eine neue Folge heute. Ich begrüße euch recht herzlich. Mit mir an meiner Seite wie immer Michel. Hallo Michel.
Hallo Jan. Freut mich, dich zu sehen, kann ich an der Stelle sagen. Wir haben nämlich heute ein Sonderformat. Wir haben das ja schon ein bisschen angeteasert. Heute sind wir nicht nur zu zweit, sondern haben einen ganz, ganz besonderen Gast. Und wie das so ist, wenn man Gäste mit einlädt, dann streikt auch manchmal die Technik, sodass wir heute ausnahmsweise auf Teams umsteigen mussten. Und ich jetzt auch das große Vergnügen habe, den Jan mal während unseres Podcasts zu sehen. Aber genug gelabert. Jan, jetzt übergebe ich wieder an dich. Du hast die große Ehre, unseren Gast heute vorzustellen.
Genau, und das macht ganz besonders Spaß, denn wenn man diesen Gast googelt und dann auf seine Website landet, dann wird man begrüßt mit folgender Aussage. Er sei Mechaniker, Motorradrennfahrer und großer Bierfan. Meine Damen und Herren, ich stelle vor den besten deutschsprachigen Road Racer, Horst Seiger. Hallo Horst.
Ja, hallo. Der Beste ist gut. Jetzt bin ich auch noch Podcaster, jetzt muss ich wieder die komplette Seite umschreiben. Also, weißt du, was das für Arbeit ist?
Du bist ja aber... Also ich hoffe auf jeden Fall, dass wir ein Plätzchen bei dir auf der Seite finden, wenn du ein Podcast-Kapitel dann aufmachen solltest.
Ihr seid schon auf 2 Pixel vertreten, man muss halt genau schauen.
Horst, wie geht's dir?
Ja gut, sehr gut sogar. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren.
Ja, wo bist du gerade?
Ich sitze daheim vom Computer und meine Frau hat gerade noch die Tür zugemacht, damit das Kindergeschrei ein bisschen leiser ist, aber er schreit auch nicht, er ist ja ganz brav natürlich.
Aber das wäre auch tatsächlich bei uns überhaupt gar kein Problem. Zwischengeräusche sind eigentlich üblich. Entweder stürzt meine Freundin rein, bei Jan bellt auch gerne den Hund im Hintergrund. Kinder haben wir ja beide noch nicht, sonst wären die mit Sicherheit auch irgendwie mal mit drin. Also überhaupt gar kein Problem, wenn es da Störungen gibt. Das macht die Sache noch ein bisschen lebendiger. Und dann merkt man halt, hey, da sind halt auch richtige Leute am Start.
Ja, danke, danke. Dann mache ich die Tür wieder auf.
Du bist in Liechtenstein, hoffentlich nicht komplett eingeschneit, richtig?
Ja, es schneit gerade, wie verrückt. Wir haben so viel Schnee gehabt, das haben sie, die Lichten, die hier wohnen und auch ältere Leute haben gesagt, das haben sie noch nie gesehen. Es war Wahnsinn, es waren, ich weiß nicht, 1,5 Meter Schnee oder so. Und jetzt ist er endlich weg und jetzt hat es wieder voll angefangen zum Schneiden. Aber ich glaube, das bleibt nicht liegen, sondern das war jetzt gerade nur noch mal ein bisschen zum Spaß.
Das wollte ich gerade sagen, wenn du sagst, diese 1,5 Meter, das hat jetzt nichts mit dieser krassen Kältewelle zu tun, die hier Deutschland gepackt hat, sondern das ist jetzt schon ein paar Tage oder Wochen bei euch sogar her wahrscheinlich, ne?
Ja, genau, das ist 2 Wochen her, kann man sagen, oder? Und die 2 Wochen hat es, oder 1,5 Wochen hat es jetzt auch gebraucht, dass der Schnee wieder weggeht. Und jetzt ist er endlich weg, also ja, zu 95%. Und jetzt hat es wieder angefangen zum Schneiden, aber es ist nicht genug, dass das jetzt noch einmal problematisch wäre.
Jetzt haben wir genug über das Wetter gesprochen. Ich meine, jeder, der sich ein bisschen in der Road Racing Szene auskennt, sollte deinen Namen auf jeden Fall schon mal gehört haben und vermutlich auch dein Gesicht gesehen haben. Aber vielleicht erklärst du nochmal all denen, die dich nicht kennen, wer du bist und was du so genau machst.
Ja, wer bin ich? Was mache ich? Das habe ich schon oft probiert zu erklären. Irgendwo, aber es ist schwierig. Also, ich heiße Horst Seiger, wie gesagt. Ich habe angefangen als Mechaniker und bin dann, ja, Verkäufer gewesen. Dann bin ich wieder Mechaniker gewesen, habe selbstständig 7 Jahre eine Yamaha-Werkstatt gemacht und habe nebenbei immer Motorrad. Das war meine große Leidenschaft, weil ich als 12-Jähriger einmal oder 13-Jähriger einmal mit einem Freund von meinem Bruder mitfahren habe dürfen, hinten oben auf einer VF 57 und mit VF 500 oder so, 70 PS oder so haben die gehabt, aber es hat mich so fasziniert, es war so, ich habe das ich habe da nie was zum tun gehabt, mehr mit Motorrädern oder so. Und auch in meiner Familie hat niemand etwas mit Rennsport oder so weiter zum tun gehabt. Und ich war so fasziniert, dass ich das nie vergessen habe können. Ja, und dann habe ich mir irgendwann mit 18, also Motorräder vorher schon gekauft, ich habe meine Mutter überzeugen können, dass ich mit 50 Kubik nicht rechtzeitig zum Essen heimkommen kann, mittags wieder zurück in die Arbeit fahren kann. Und darum ist es eh egal gewesen, weil ich war 15 Jahre alt, ich hätte eh noch nicht Moped fahren dürfen. Habe ich ein 175er Buch Six Days gekauft, der alte. Ja, das glaubst du nicht, da habe ich mir die Kette schweißen müssen. Also, ist unglaublich. Unglaublich, wie das früher war. Ja, und die ist halt so, also sie ist 100 km/h gelaufen und ich glaube, ich bin die auch immer gefahren. Ja. So hat das Ganze angefangen und dann irgendwann die ersten richtigen Motorräder gekauft auf die Rennstrecke. Zum ersten Mal, wie ich schon älter war, ich glaube mit 22 oder so, unser erster Ausflug auf die Rennstrecke mal zum Probieren, zum Schnuppern und dann irgendwann einmal so ein Hobby-Einsteigerrennen Teilnahme gemacht und das hat mir dann den zweiten Kick gegeben, der vor der Startampel zu stehen und loszufahren, wenn die Lichter ausgehen, das war unglaublich oder hat es damals noch auf grün geschalten und mit dem Pokal bin ich dann, den ich dort gewonnen habe, mit dem bin ich im Auto dann überall herumgefahren und habe jeden Zeit vor lauter Stunde. Aber ich merke schon, ich bin von dem abgekommen. Ich bin halt dann irgendwie zum Motorradrennfahren gekommen, habe immer Mechaniker weitergemacht, habe, was weiß ich, irgendwann dann den Weg ins Road Racing gemacht, von angefangen mit nationalen Meisterschaften bis zur Superbike-WM, dann Langstrecken-WM bis zu Isle of Man.
Und jetzt muss ich da gleich nochmal nachhaken, du hast gerade dieses erste Hobbyrennen und dieses Gefühl vom Start und den grünen Lampen erwähnt und erzählt davon. Und dieser Pokal, den du gerade erwähnt hast, hast du den tatsächlich dann auch im ersten Rennen auch gleich abgestoppt? Also bist du gleich dann auch voll eingestiegen und hast leicht das Treppchen erobert?
Ja, es war absolutes Einsteigerrennen, also für Leute, die noch nie Rennen gefahren sind. Und ich war einer von denen, du hast die Rundenzeit angeben müssen und wenn du irgendwie zu schnell gewesen wärst, hätten sie die nicht starten lassen. Und ich bin dann im Rennen 4 Sekunden schneller gefahren, als ich angegeben habe und es hat eine riesen Diskussion gegeben. Weil sie gemeint haben, ich hab geschummelt, aber das war nicht so, es war halt Rennen, oder? Und dann, ja, meine schöne Genesis, FCDR 1000, die hat dann schon ganz schön Feuer gehabt zur damaligen Zeit und ja, es war super, ich habe gewonnen und ja, somit hat das erste Hobbyrennen gewonnen und du hast gesehen, sofort hat es angefangen mit deinem ja, nein, du musst die falsche Zeit eingegeben haben. Du bist jetzt 4 Sekunden schneller gefahren, als du angegeben hast. Ich bin noch nie beim Rennen mitgefahren. Ich bin immer nur bei Hobby ein bisschen herumgerollt. Aber egal. Auf alle Fälle, das war so cool und so einzigartig. Wie gesagt, mit dem Pokal bin ich, ja, ich glaube, nicht wochenlang, sondern monatelang herumgefahren.
Weißt du noch, wann und wo das war?
Ja, ich weiß, wo es war. Es war auf der schönsten Rennstrecke, die es jemals gegeben hat, nämlich am Österreichring am Alten. Und ja, aber wann das war, ist echt schwer zu sagen. Gell? 1994, schätze ich. Ja, mit 23. Ja.
Und damit hast du nämlich auch schon ein bisschen was verraten über dein Alter, für die ich noch nicht kenne. 1994, da war ich 4 Jahre alt. Vermutlich, weiß ich gar nicht, ob ich da überhaupt schon ein Zweirad bewegen konnte oder ob ich da noch mit Stützrädern unterwegs war. Aber es ist natürlich eine Wahnsinnsansage hier. Seit 94 bist du aktiver Rennfahrer und hast dich dann ja auch sukzessive immer gesteigert. Ich habe erst in Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch nochmal deinen YouTube-Kanal gecheckt. Da sind auch Videos drin von 2010 und das kam mir mittlerweile schon lange her, wo du, glaube ich, in Brünn die Schweizer Meisterschaft gefeiert und gewonnen hast.
Ja, das war so. Aber das muss ja eigentlich 2011 gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ich glaube 2011 oder was vielleicht 2010, ja. Ja, ich hab mit diesen YouTube-Videos angefangen, weil ich bin kein Fan von Telefonieren und langen Telefonieren. Und dann habe ich immer so kleine Filmchen gemacht und habe es meiner Frau geschickt. Und dann haben wir es halt irgendwie mal auf YouTube hochgeladen zum Spaß, oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, schau da drauf und ja, so hat das angefangen mit diesen YouTube-Videos und ich schaue sie ich hau dir am liebsten an, diese Handyvideos, die ich einfach irgendwo gefilmt habe, weil da rede ich einfach, was mir gerade so in Sinn kommt. Und ich habe jetzt gerade einmal angeschaut und habe mir gedacht, eigentlich bin ich recht lustig gewesen ab und zu. Ja, wirklich. Aber ja, es ist Geschmackssache.
Na, also das macht ja die Sache auch so ein bisschen aus und du bist ja wirklich auch einer der Begründer dieser, ich sag mal, Vlog-Geschichte, die es da jetzt auf YouTube in rauen Mengen gibt und von den jungen Influencern und von den Kids, will ich jetzt mal sagen, da genutzt wird. Und mir ging es wie Jan, ich habe es jetzt logischerweise auch so in Vorbereitung auf unser Gespräch hier, mir das eine oder andere Video von dir nochmal angeschaut, unter anderem eben auch von Isle of Man. Und da geht es dann eben auch um so Kleinigkeiten, ja, hier angekommen und so, jetzt leider scheiße Pizzeria zu, aber ich krieg halt irgendwo schon noch was zu essen. Also wirklich so die Leute mitgenommen auf deine Reise und deine Abenteuer und eben an allem teilhaben lassen, was rundherum passiert und jetzt eben nicht nur dieses Hochglanz-Rennstrecken beziehungsweise, ja, Influencer-Leben, wie man das eben heute kennt.
Ja, die Zeit habe ich nicht, dass ich da alles perfekt in Szene stelle und dass sich jeder nur schminkt. Nein. Nein, es ist mir darum gegangen, dass man wirklich etwas macht und darüber ein bisschen berichtet. Und das ist das Gegenteil von dem, was ein Influencer macht. Oder ein Influencer, der macht etwas, damit er irgendwas zum Berichten hat. Der denkt sich jeden Tag, ach, was könnte ich heute noch fotografieren oder filmen? Was interessiert irgendjemanden? Und die Qual habe ich Gott sei Dank nie gehabt, sondern wir haben immer coole Sachen gemacht und dann haben wir halt ein bisschen mitgefilmt, wenn Zeit da war und Laune. Ab und zu bist du ein bisschen schlecht drauf, dann filmst du wieder weniger, bist besser drauf, filmst wieder mehr, bist mehr motiviert. Ja, hat viel mit Gemütslage zu tun. Und das Schöne ist, ich habe nicht müssen irgendwas filmen und müssen irgendwas auf YouTube laden, weil ich habe bis heute noch keinen einzigen Cent jemals mit YouTuber und sowas verdient.
Aber du hast es gerade schon gesagt, du filmst also nicht irgendwie, um irgendwas zu erleben, sondern du bist ein Typ, der einfach wirklich was erlebt. Und Michel hat es ja schon ein bisschen vorweggenommen. Wir sprachen ja zuerst noch über Streckenrennen oder Sprintrennen und dann irgendwelche Meisterschaften. Aber irgendwann kam ja dieser krasse Schritt, dass dir das offensichtlich nicht mehr gereicht hat. Und du, ich habe es ja eingangs erwähnt, zum Road Racing übergestiegen bist und dort jetzt wirklich auf allen großen, namhaften Events dieser Welt unterwegs bist. Wie kam es denn dazu?
Ja, es ist viel einfacher, auf einem großen, namhaften Rennen teilzunehmen, wo sie dir noch ein bisschen Kohle geben, damit du einen Diesel zahlen kannst zum Hinfahren, als wie du fährst zum kleinsten Rennen, wo keiner Kohle hat und du kriegst gar nichts. Nein, es ist ganz einfach erklärt. Es hat in der Endurance-WM hat es das Team gegeben, die DT Legends Gruppe, Honda, Werksteam, kann man so sagen. Da ist halt der John McGuinness und all die Konsorten haben da teilgenommen, abwechselnd. Und eben mit diesem John McGuinness habe ich öfter geredet und wir haben uns gut vertragen. Also wir vertragen uns jetzt noch gut verstanden. Und dann habe ich ihm gesagt, warum er das macht auf der Isle of Man, weil für mich waren das alles nur Selbstmörder, die einfach nichts auf der Rennstrecke zusammenbringen und dann gehen sie halt dorthin, damit sie beweisen können, wie cool das sind. Oder irgendwas, nicht so in der Art. Ja, und dann hat er gesagt, ja, komm mal und schau es dir an, aber mach mit bei der Nordwest 200. Mach bei der Nordwest 200 mit. Das ist nicht gefährlich, der ist ein lustiger Typ, aber es ist nicht gefährlich und so. Er redet mit dem Veranstalter. Ja, und dann ist noch ein zweites Rennen, genauso in dem, es war 2011, ist ein anderes Rennen noch gekommen, nämlich Derlitschko, früher hat es Kavina geheißen, das war mal ein Interrennen. Und da hat schon der Poliker, mein Teamchef, 12 Jahre lang Teamchef von mir gewesen, oder, in Langstreckenrennen, im Poliker-Team. Und der hat mir von dem Rennen immer erzählt. Und der Siegespreis war eine goldene Grubenlampe. Die haben hier so, die haben dort ein paar Gruben in der Gegend, da ganz im Osten von der Tschechei. Und dann haben sie eine goldene Grubenlampe kreiert als erster Preis für den.
Und das war für dich der Punkt, ja, da hast du gesagt, wenn es eine goldene Grubenlampe gibt, dann bin ich dabei.
Ja, nein, das, irgendwie hat das keiner glauben können. Aber irgendwie ist das so, immer so die goldene Grubenlampe. Keiner hat, er hat sie nie selber gesehen, hat er gesagt, oder? Ja, aber habe ich hinfahren müssen. Und der Benz, der Rico Benzkofer war auch dort mit dem Team. Bei dem habe ich mich dürfen unter den LKW reinstellen. Und ich bin mit meinem Mechaniker, mit dem Bernd, mit einem Fiat Doblo Maxi, mit einem Motorrad, mit allen Ersatzteilen und zweiter Verkleidung, Werkzeug, allen Reifen, alles in diesem Fiat Doblo drinnen für dieses Road Race, plus dann die Schweizer Meisterschaft in Most. Das war alles da drinnen, in dem, das kannst du dir nicht vorstellen. So sind wir zu zweit dort angereist und haben zum Schluss das gewonnen und das war nicht einfach. Und das, die Freude war so groß und es war so emotional, weil ich habe das noch nie gehabt, dass die Zuschauer direkt am Streckenrand stehen und dir zufeuern, dass die Rennstrecken so, wie soll man sagen, so 3D-mäßig ist. Du, es geht bergab, es geht bergauf, es hat Wellen drinnen, Kuppen und so weiter. Das Motorrad macht Bewegungen, das auf der Rennstrecke gar nicht macht. Du fährst um einen Kreisverkehr, dann über den Zebrastreifen drüber, wenn es regnet, ist dann, das ist unglaubliche Erfahrung, das ist einmal ganz anders. Das ist wie wenn du sonst, ich weiß auch nicht, immer nur Mensch ärgere dich nicht spielst und auf einmal darfst du beim Schachturnier mitmachen. Und du hast rausgefunden, ey, das Schach, das ist einmal richtig geil, oder? Dann interessiert dich das Mensch ärgere dich gar nicht mehr so. Ja? Obwohl es ja auch lustig ist. Ja, ist vielleicht jetzt ein blöder Vergleich, aber ja, so ähnlich. Ja, und ja, es ist extrem. Die Anspannung ist natürlich auch extrem, weil du auch weißt, dass es gefährlich ist. Und wenn es dann vorbei ist und die ganze Anspannung von dir abfällt und die Leute stehen gerade direkt am Streckenrand und ich bin dann stehen geblieben, gleich nach dem Kreisverkehr bin ich stehen geblieben rechts, die haben gewunken dort, die Fans und die Bewohner von dem Haus und die haben so einen Meter lang Schnaps mitgehabt und dann nimmst den Helm runter und trinkst 2-3 Schnaps nach dem Rennen, dann fährst du runter zur Siegerehrung. Hey, es war unglaublich, das war richtig Leben, es war richtig, richtig Rock'n'Roll, könnte man sagen. Ja.
Also war Terlitzko tatsächlich und die goldene Grubenlampe, das ist tatsächlich auch eines der ersten Videos, muss ich sagen, die ich damals gesehen habe von dir. Hat die Kombination dich dann so angefixt, dass du voll auf den Road Racing Zug aufgesprungen bist?
Ja, genau. Das war Wahnsinn, hey, wie cool das war. Keiner war wichtig, aber Der Schnellste hat mit Langsamsten ganz normal geredet und so, weißt du, überall anders, das ist ja so zwei Klassengesellschaft, weißt du, es wird alles so künstlich aufgebaut und jeder muss der Beste sein und es geht immer nur um Geld und Ding und dort ist jeder hat ein Zelt mit und manche liegen im Bus drinnen und manche liegen in ihrem Zelt, nehmen ein Motorrad und schrauben den ganzen Tag, arbeiten dran und es ist einfach, ja, es ist ganz eigene, spezielle Sorte Mensch, die das lebt, was sie liebt. Und das ist, und du merkst, dass das denen also richtig glücklich sind, mehr oder weniger. Das ist sowas Pures, Naturelles gibt sonst sehr wenig, ja.
Aber wenn ich dich da mal fragen darf, also, zum einen, bist du John McGuinness, warst du dem irgendwann mal böse, dass er dich so ein bisschen angefixt hat, weil ich mir irgendwie immer, also, als du das jetzt beschrieben hast, habe ich in ihm so ein bisschen so die Rolle von so einem Dealer oder so einem Fixer gesehen.
Ja, nein.
Der so den ersten Schuss setzt.
Das glaubst du nicht. Dann war das Terlitzko, das war dann, was weiß ich, das war ja schon Terlitzko, oder war es noch vor Terlitzko. Da habe ich habe einmal einen neuen Transporterbus gekauft, oder? Und den habe ich ihnen ausgekleidet mit so, und habe ganz viel Kleber auftragen, damit ich diese Dämmplatten anbringen kann. Und ich war schon recht lustig von diesen Dämpfen, muss ich sagen. Ja, jetzt weiß ich aber, der Begriff von uns daheim herkommt, hätte er dann Dampf gehabt. Ja, aber es war richtig. Und dann auf einmal läutet das Telefon und dann ruft mir der Chef von der Nordwest 200 an, der Mervyn White. Und fragt mich, ob ich nicht kommen möchte. Der McGuinness hat mit ihm geredet, hat gesagt, ich wäre ein guter Typ und ein guter Fahrer und ich würde gern mitfahren und so weiter und was ich brauche, damit ich hinkomme, wo er mir helfen kann. Das heißt, was kostet die Fahrt, was kostet die Fähre, er gibt mir Hotelzimmer und so weiter. Und so haben wir das dann machen können. Und im Endeffekt war das nachher einfach das billigste Rennen für mich, ne? Ja, weil ich aber, ja, bin nur in einer Klasse gestartet, habe nicht so viel Reifen braucht und die Transportkosten und das ganze Schlafen, Essen hat mir nichts gekostet. Das habe ich alles vom Veranstalter gekriegt. Und das war schon eine super coole Erfahrung. Und dann Nordwest 200. Aber ich habe so viel Angst gehabt vom Regen, wenn es nass ist auf der Straße, und habe gedacht, das ist nicht gut, die Runde ist 14 Kilometer lang. Es ist meistens so, dass an einer Seite regnet es, auf der anderen scheint schon wieder die Sonne und das ist dort extrem. Da ist in 5 Minuten ist trocken und in 5 Minuten ist wieder total Regen, dann ist wieder voll Sonnenschein und ist wieder gleich trocken und dann kommt Hagel. Das habe ich alles gehabt im ersten Jahr 2011 dort. Da bin nur 100 Meter zum Klo gegangen. Da kannst du also Sonnenbrand gehabt hast, komplett durch nass warst und einen Hagelschaden gehabt hast. Das ist alles auf 100 Meter. Ja, da waren wir nicht so gut vorbereitet. Die Gegend ist unterzählt, war nicht ausgelegt für die Windstärken und für den Regen. Und ja.
Jetzt hast du ja gerade schon angedeutet, dass du damals die Einladung bekommen hast, zum Northwest 200 Rennen und das ja auch unterstützt wurde finanziell. Grundsätzlich ist ja die Einstellung der Veranstalter und logischerweise auch vom Publikum oder besonders vom Publikum auf der Insel noch eine ganz andere zum Road Racing. Was ist denn für dich, mal abgesehen von den Rennstrecken an sich, so das Besondere, wenn du da hinkommst? Gibt's da einen Unterschied, den man beschreiben kann zwischen den Fans in Deutschland oder den Fans bei Straßenrennen in Tschechien und denen auf der Insel?
Ja, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass in Tschechien doch noch eine Spur mehr Bier getrunken wird. Aber die trinken auch recht viel in Nordirland, muss ich sagen. Ja, jetzt wollen wir beim Thema sagen, muss ich sagen, dass Imatra doch alles geschlagen hat in Finnland. Aber, nein, jetzt zurückzukommen. Die Fans sind Wahnsinn. Es ist so, dass viel weibliche Fans dort sind. Und das ist ja gut so. Schlecht ist, dass erst ab 70 losgeht, sozusagen. Die sind wirklich reingewachsen in das Ganze. Ja, es ist jetzt kein Witz, das ist so. Ja, ab 70 oder ab 140 Kilo. Ich kann es noch nicht ganz beschreiben. Und die wissen alles, das glaubst du nicht. Die kommt zu dir und sagt, im zweiten Training bist du in der vierten Runde in Sektor 3, hast du 4 Sekunden länger braucht wie normal, was ist da passiert, war da irgendwas, ich habe das auch bei einem anderen beobachtet, da muss doch irgendwas auf der Strecke gewesen sein oder so. Unglaublich. Echt unglaublich, wie sie die wirklich für das interessieren. Ich bin ja daheim, gleich am Österreichring aufgewachsen und ich muss sagen, viele, die dort Rennen geschaut haben und so, haben sich natürlich schon fürs Rennen interessiert, aber wer hat schon Training angeschaut oder sonst was? Das hat doch niemanden interessiert. Jeder wollte eine gute Zeit haben, ein paar Bier trinken, die Sonne genießen und dann ein bisschen Rennen sehen. Aber so Interesse wirklich an der Performance, an die Rennfahrer und so, wie dort in Nordirland oder noch später auf der Isle of Man, das kennen wir gar nicht, das kennen wir nicht, ja, das ist so, du bist halt ein bisschen Star. Es ist, ja, es ist, was soll ich sagen, es ist schwierig dann, wenn du dann rausgehst und dann kommst heim und du triffst andere Leute auf der Straße und keiner fragt dich, wie das Training war.
Aber jetzt fällt mir an der Stelle gerade ein Punkt, den wir eigentlich mit jedem unserer Gäste machen. Fiel mir jetzt gerade dieses Imatra Biertrink-Highlight dabei, fiel mir das ein. Wir haben, um unsere Gäste noch so ein bisschen besser vorzustellen, immer 5 Ja, nicht Ja oder Nein, sondern Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Und wie gesagt, da war das Bier gerade so der Auslöser für mich dran zu denken. Deswegen steige ich jetzt ganz kurz, um noch ein bisschen den Horst näher vorzustellen, mit der ersten wichtigen Bierfrage ein. Und zwar würde uns natürlich interessieren, wenn du ja zwischen den Welten wanderst, was ist denn dein Favorit? Trinkst du lieber Pils oder nimmst du lieber ein Guinness?
Du wirst lachen, das Guinness, das schmeckt mir echt brutal gut, aber einfach nur wenn ich in Irland bin. Also ich komme nicht auf die Idee, dass ich zu Hause ein Guinness trinke. Das ist ganz anders, ja. Das, ja. Was soll ich sagen? Ich will keine Namen nennen, aber ich würde sagen, so ein Reininghaus-Bier, das ist schon eins von den besten aus der Steiermark.
Aber also das heißt, auch bei den Veranstaltungen lebt noch dieser Mythos, den man vielleicht hat. Da wird dann auch abends dann auch am Tag vor dem Rennen noch ein Bierchen gezischelt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, du kannst dir vorstellen, dass man vielleicht ein, zwei Bier kann man schon trinken, aber die Zeit, wo sie Leute voll betrunken haben und nächsten Tag Rennen gefahren sind, die sind lange vorbei. Es gibt nirgends so viel Alkoholkontrollen als wie im Roadracing. Ich habe müssen eben gerade jetzt Nordwest 200 jeden Morgen zur Alkoholkontrolle. Jeden Morgen, jeden einzelnen Morgen. Ich weiß nicht, warum sie da gerade ausgerechnet hinter mir her waren, aber
ja, und dann bin ich weggegangen. Ruf ein Tier voraus.
Ja, bin ich weggegangen, 5 Minuten später bin ich schon wieder aufgerufen worden, muss wieder zurückgehen. Wieder. Aber die haben nur vergessen zum Bescheid sagen, dass ich schon dort war. Aber es ist schon, ja, es ist halt so, auf der Nordwest 200 oder auf der Isle of Man ist nach dem Training ist wieder ein Tag Pause. Und dann geht's wieder weiter. Und dann, das heißt, dass man dann nach dem Training, da kann man ruhig einmal 2, 3, 4 Bier auch trinken am Abend, weil dann hat man einen Tag frei. Und, aber es eben, wie gesagt, sinnloses Betrinken, das gibt's überhaupt nicht. Und ich glaube, Style of Man habe ich auch, ich weiß nicht, ob ich irgendwann einmal mehr wie 2 Bier getrunken habe oder so, auch wenn am nächsten Tag nichts war, weil die Anspannung ist so groß. Du kannst ja nicht, also ich kann mich nicht komplett lösen und dann sagen, ja, jetzt ist alles super, jetzt trinke ich ein paar Bier und du bist immer am Nachdenken, ah, da die Kurve, das Schlagloch, der Sprung, ah, das. Du bist so in Beschlag genommen von der Rennstrecke und von dem Ganzen, dass die das lässt dich gar nicht los. Es ist so kompliziert und darum bist du immer durch am Denken und ich glaube, ja, das geht jedem so, egal ob du jetzt ein Jahr fährst oder 20 Jahre.
Jetzt, wenn du das so beschreibst, dass es so herausfordernd, so anspannend und so auch zu viel Konzentration fordert, jetzt ist ja jeder, der nicht auf der Isle of Man irgendwie mal gewesen ist, in der Lage, das irgendwie nachzuvollziehen. Lässt sich das mit irgendwas vergleichen? Also wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, die Isle of Man und das, die Emotionen und die Gefühle, die du dort als Fahrer hast, sind 100%. Was wäre denn das Nächste darunter, was man so als normaler Rennfahrer vielleicht nachvollziehen kann? Gibt es da irgendwas, mit dem man das vergleichen kann?
Ja, nein, das kannst du mit nichts vergleichen. Eine Rennstrecke, die 60 Kilometer lang ist und so viele Sprünge und Schlaglöcher drinnen hat und die ganze Insel, du kommst an, du hast schon das Feeling und der Erste, den du triffst, der fragt dich schon, es gibt nur ein Thema, egal von wem, es hieß immer, das Thema ist immer die. Und das ist, ob das der Taxifahrer ist, oder ob das Flugbegleiter ist, oder der Zolltyp, oder es ist egal wer, die sind mit dem aufgewachsen und es geht immer um dieses Thema und dann, ja, das gibt und dann das Fahrerlager, dann kommst rein, dann triffst die Leute alle und dann baust es auf und dann fahrst du über die Rennstrecke und dann gehst runter an die Promenade und dann baust du tagelang, richtest dein Motorrad her, dann auch schon das Ganze, wie das dann zur technischen Abnahme geht und so weiter, das ist also, hat alles so ein mystisches Gehabe dabei irgendwie und jeder, der dort ist im Fahrradlager, fühlt sich irgendwie so, ja. Ich habe immer gedacht, da ist irgendwie so eine schlechte Stimmung und jeder wartet, mein Gott, wenn passiert das Nächste, was Schlimmes, aber es ist genau das Gegenteil. Wie ich vorher schon gesagt habe, die Leute lieben das, was sie machen und sie leben das aus und darum ist dort so eine unglaublich positive Stimmung, wie ich das noch nie irgendwo anders erlebt habe. Eine Stimmung für mich total frei von jedem Neid oder Gier oder sonst was, weil jeder ist nur auf das Rennen fokussiert, ja. Das ist ganz anders. Du bist, ja, vielleicht ist es wie so eine Sekte, wo du alles abgibst und dann fühlst du dich frei, nicht? In Wirklichkeit bist du nur arm.
vielleicht um nochmal einen Schritt zurückzugehen. Es gibt ja doch noch den einen oder anderen vielleicht oder die andere, die gar nicht so in der Materie drin ist. Kannst du nochmal grundsätzlich erklären, was diese Isle of Man Tourist Trophy überhaupt ist für jemand, der das vielleicht heute zum ersten Mal hier hört?
Naja, das ist ein Rennen, das gibt es, glaube ich, seit 1907 auf der Isle of Man haben sie das austragen, weil die sind natürlich vorher schon Rennen gefahren, seitdem sie das zweite Motorrad gebaut haben, gibt es ja schon Motorradrennen, ne? Und aber es waren überall irgendwelche Geschwindigkeitsbegrenzungen, die eingehalten werden haben müssen, aber nicht auf der Isle of Man, und darum haben die sogenannte Tourist-Trophy erfunden dann, auch um ein paar Badegäste mehr auf die Insel zu kriegen. Und die Rennstrecke ist dann, ja, 1911 anders verlegt worden, und die ist jetzt noch so, wie sie 1911 dann gemacht worden ist. Und die ist 60 Kilometer lang, geht durch Dörfer, über den Berg drüber und so weiter, und hat Sprünge drinnen und hat, ist richtig schnell, oder? Eine Durchschnittsgeschwindigkeit von über 200 km/h. Das heißt, es gibt auch sehr viel langsame Stellen. Das heißt, dass man die meiste Zeit hat man 240, 250 und mehr auf dem Tacho. Und das Ganze über holprige Landstraße, ja. Das ist die Isle of Man, und, ja, was soll ich sagen? Das ist ein Mythos. Absoluter Mythos, ja.
Für alle, die damit jetzt noch nichts anzufangen wissen, es gibt ja auch bei dir auf dem YouTube-Kanal ein eindrückliches Video dazu, zu dem Mythos Isle of Man. Ich glaube, es wurde auch über 1 Million Mal geklickt, als ich das vorhin mal geschaut habe. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert, werden wir hier auch in die Shownotes mal verlinken. Schaut euch das mal auf jeden Fall an, da nimmt euch der Horst auch mal mit auf die Isle of Man. Überhaupt auf dem Kanal sehr, sehr viel Informationen dazu, sodass man da mal einen Eindruck dazu bekommt, was in der Phase ist. Wann bist du da das erste Mal gestartet?
Ja, 2013, weil 2011 war der Lichtkopf, 2012 bin ich zu Nordwest 200. Und dann hat es einfach nur noch gefehlt da, das letzte große Rennen, wo ich nicht gefahren bin auf der Welt. Und darum wollte ich das unbedingt fahren, ja.
Und wie war das so? Also ist man nach den vorherigen Erfahrungen, gerade auch mit der Northwest 200, so ein bisschen abgestumpft und weiß schon, was einen da erwartet? Oder ist es jedes Mal neu? Und wenn man dann anreist, denkt man sich so, was mache ich eigentlich hier?
Nein, es ist ganz anders. Nordwest 200 ist eben so, dass du einfach geradeaus fährst, Vollgas, und dann musst du voll abbremsen, weil es kommt bei Schikane, oder einfach eine rechtwinklige Kurve, wo du quasi im ersten Gang fährst und vorher bis 3 Kilometer mit über 300 gefahren. Und ja, aber an der Nordwest habe ich auch schon mein Aha-Erlebnis gehabt. In meiner ersten fliegenden Runde bin ich die gerade runtergefahren, und da ist ein leichter Absatz, weil eine Querstraße reinkommt, und in diesen Absatz hebt das Motorrad leicht ab vorne. Und wenn du ganz normal oben sitzt, dann mit über 300, da, das überschlägt sich sofort nach hinten, und da hat es abgehoben, und er hat das Motorrad senkrecht in die Luft gestellt bei mir mit über 300 km/h, und dann hat die Elektronik, hat mir das Leben gerettet, muss ich wirklich sagen. Die Traction Control hat dann das Motorrad runtergeholt, oder Wheelie Control hat es keine gegeben, aber die Traction Control hat gemerkt, dass es Vorrad problematisch langsamer dreht, und dann hat die eingegriffen und ist wieder runter. Aber ja, sowas müsste man wissen. Das hat mir keiner gesagt, und sie haben nicht gedacht, dass ich das nicht weiß. Aber ich bin halt anders aufgewachsen. Ich bin kein Irländer und kein Engländer. Ich habe nie so Straßenrennen gemacht. Du musst halt sehr viel in die Fußraster stehen. Dann ist die Gewichtsverteilung ganz anders am Motorrad, und dann hast du null Probleme. Da fährst du Vollgas drüber, das macht gar nichts. Sitzt du in den Sitz drinnen und hast das Gewicht hinten oben am Höcker, und geht vorne in die Luft, dann druckst du hinten am Höcker runter, wie mit einem Hebel, nicht? Und dann ist das natürlich schlecht, wenn die Füße, aber du das Gewicht auf die Fußraster hast, dann hast du das Gewicht unten am Motorrad, und dann, ja, macht das gar nichts. Aber so schnell kann's gehen, auch an der Nordwest 200, auch wenn das relativ sicher ist, ja, sicher.
Jetzt hast du das
ganz anders.
Jetzt darauf wollte ich jetzt nämlich gerade hinaus. Jetzt hast du diese Northwest 200 Situation gerade erklärt und eben auch darauf hingewiesen, dass es eine ganz, ganz spezielle Art von Rennenfahren ist. Jetzt weiß ich, dass es bei der Isle of Man ja so ist, dass du da nicht einfach hinfahren kannst und mitmachen. Das ist ja ein Einladungsrennen. Du brauchst ja gewisse, wie soll ich sagen, Credits, würde ich es mal sagen. Du musst ja gewisse Rennen gefahren sein und dir so ein bisschen deine Road Racing Sporen verdient haben. Wie ist das denn? Reicht es denn, wie es jetzt in deinem Fall gewesen wäre, zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Terlitschko gewonnen und dann rufen die mich an und dann darf ich dahin? Oder brauchst du da ein bisschen mehr?
Ja, weißt du, musst ja gar nicht Road Racing gemacht haben. Wenn die gute Fahrer haben, zum Beispiel aus der BSB oder irgendwo her, dann können die sofort dort starten. Nicht? Wenn der aber jetzt irgendeiner keine nationalen Meisterschaften gewonnen hat und nichts, dann ist natürlich gut, wenn er vorher wenigstens IRC-Erfolge oder sowas gehabt hat, bei der, was Roadracing-Erfolge gehabt hat, damit die sehen, ah ja, der weiß, was er macht. Die wollen natürlich auf keinen Fall, dass da Leute hinkommen und einfach, weil sie es im Fernsehen gesehen haben oder irgendwo denken, wow, das kann ich auch, weil ich fahre daheim meine Hausstrecke, fahre auch am Knie und am Ellbogen. Aber ja, das gibt nämlich sonst unglaublich viele Todesfälle, wenn die alle dort fahren dürften. Und darum schauen die schon, dass dort Leute dabei sind, die wissen, was sie machen. Und es gibt dann noch den Manx Grand Prix, wo eigentlich keine Tausender mitfahren dürfen, sondern höchstens 600er. Und dort kommt man halt leichter zu einem Startplatz. Da muss man nicht so, was weiß ich, wie gut gewesen sein vorher. Bei mir war es einfacher, weil ich halt viele lange, ja, Erfolge zum Vorweisen gehabt habe. Und dann haben mich auch die unterstützt, dass ich dort mitmachen kann direkt. Und ja, so war das.
Du hast es eben schon erwähnt und das darf man einfach nicht vergessen. Das ist natürlich ein Hochrisikosport und gerade bei der Isle of Man hat man leider immer wieder auch Todesfälle zu beklagen. Das gehört sozusagen zum Alltag, wenn man so will. Jetzt auch meine Frage, als du dann 2013 das erste Mal dahin gegangen bist, wie bereitet man sich denn darauf vor? Also klar versucht man vermutlich das so ein bisschen auszublenden, aber ich meine, die meisten Videos, die man im Internet findet, das sind dann meistens irgendwelche Onboard-Kameras. Du hast es eben gesagt, Sitzposition ist aber total relevant und das geht ja aus den Videos gar nicht hervor. Und es gibt ja jetzt nicht irgendwie große Trainingssessions oder Track-Days, wo man das einmal üben könnte, sondern man wird da ja wirklich einfach krass ins kalte Wasser geworfen, oder?
Ja, das Irre dran ist, dass je langsamer das man fährt, desto gefährlicher ist es. Es ist wirklich so. Das Motorrad, es ist so bucklig oft und es hat so Schläge drinnen und je langsamer das du fährst oder je mehr, dass du das Gas auf, zudrehst oder immer wieder zudrehst, dann verschlägst du dir den Lenker, dann schlagst du fast vom Motorrad drüber und später mal, wenn du das im Griff hast, dann ziehst du, also sehe mit 60, 70 km/h mehr da drüber und bleibst voll am Gas und es macht eine gute Laune. Es ist echt dumm zu sagen, aber es ist, je mehr buckelig das es ist, desto lustiger ist es dort irgendwie. Das ist irgendwie, ja, es ist, je schneller, dass du fährst, desto einfacher wird's dort. Aber du kannst dort nichts erzwingen. Also du musst fahren und schauen, was dann rauskommt und nicht versuchen, irgendwas zum Rauspressen. Das geht nicht, ja.
Erinnerst du dich denn noch an dein erstes Mal, nachdem du die erste Runde absolviert hast? Was waren da so die Eindrücke unterm Helm? Was hast du dir dabei gedacht? So, scheiße, ich gehe nach Hause? Oder war das wirklich das reine Glücksgefühl?
Ja, die Sache war so, ich habe ja ganz viel mit Onboard-Videos gelernt und ich war auch 2-3 Mal auf der Insel drüben, bin mit dem Auto ein bisschen rundherum gefahren. Aber mit dem Auto, da fährst du so langsam, es ist gerade einmal, dass du es gesehen hast. Aber ob das wirklich was gebracht hat, das glaube ich nicht. Aber die Onboard-Videos, und dann machst du über die Onboard-Videos die Augen zu und versuchst, dir die Kurven, die weiteren vorzustellen, oder? Dass du weißt, wo du hinfährst. Und es ist so, ich bin immer nur 1-2 Kurven gekommen und da habe ich nicht mehr gewusst, was als nächster kommt. Keine Chance. Aber wie dort, und da, vor dem habe ich so Angst gehabt, und da wie ich dann dort mit dem Motorrad gefahren bin, ist auch wieder, der McGuinness ist vorausgefahren und dann ist noch einer zwischen uns und dann ich. Und dort, ich habe genau gewusst, was die nächste Kurve ist. Ich habe das so oft geschaut, diese Onboard-Videos und den Milky Quail dort, seine Erläuterungen. Das ist ein Einheimischer, der eigentlich viel macht für die Newcomer. Und der hat auch so ein Video gemacht und erzählt. Und ich kann mir an alles erinnern, was er gesagt hat, was du wie machen musst. Und der hat mir das auch erklärt, im Auto drin, ist mit mir die Rennstrecken abgefahren. Nur das Ganze erklären, das nützt gar nichts, weil der redet mit dir über etwas, das leuchtet dir vielleicht ein bisschen ein oder nicht, aber du kannst es nicht richtig zuordnen, weil du es selbst noch nicht erlebt hast. Und du kannst es auch oft gar nicht zuordnen, wenn du nicht schon einen gewissen Speed drauf hast, weil dann kommen erst die Sachen zum Tragen.
Okay, du hast jetzt den Milky Quail schon mal erwähnt. Das ist ja, wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema Isle of Man beschäftigt, begegnet einem der Name zwangsläufig immer wieder, weil er auch in den ganzen Dokumentationen und teilweise eben auch in den Fahrervideos mit vorkommt. Wenn ich richtig informiert bin, der hat ja damals auch auf der Isle of Man gewonnen und ist dann aber auch verunglückt, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, der ist schwer gestürzt. Und den sein Sturz, den haben sie ja mal beim eingespielt als meinen Sturz. Motorsport Schweiz hat das gemacht, hat es bis heute nicht rausgenommen aus dem Internet, weil sie irgendwie 600.000 Aufrufe drauf haben. Ja, aber egal. Ja, der ist echt schwer gestürzt und seine Frau hat ihn dann im Spital besucht und seine größte Sorge war, dass er hatte vorher einen Pokal gewonnen gehabt, im Jahr vorher, und das war wie ein Wanderpokal, und den hat er daheim gehabt, und das war seine größte Sorge, dass sie den Pokal an die Rennstrecken bringt, damit der wieder übergeben werden kann. Und der lebt und liebt die, das ist unglaublich. Wenn du mal drüben bist auf der Insel, dann musst du den irgendwie kontaktieren, und für den gibt's nur das. Er hat mir gesagt, hey, ihm ist es egal, wenn er nicht mehr mitfahren kann. Er würde alle Mistkühl auslernen, nur damit er dabei sein kann. Es ist echt, ist ganz, ganz ein guter Typ, ja.
Sehr schön. Jetzt würde ich vorschlagen, wir haben jetzt quasi fast das Limit unserer normalen Sendelänge erreicht. Du hast jetzt so ein bisschen schon erzählt von dem Übergang vom, ja, ich sag mal, vom normalen Rennstreckefahren hin zur Isle of Man. Jetzt haben wir so ein bisschen den Einstieg auf der Insel und bei der Tourist Trophy oder für die TT angesprochen. Und würde aber vorschlagen, dass wir deine, ja, ich sag mal, Erfolge, Erfahrungen, Ups und Downs auf der Isle of Man und auch darüber hinaus, was jetzt so in den letzten Jahren passiert ist, auf die nächste Folge vertagen. Da haben wir nochmal ein kleines Highlight, auf das wir uns freuen können. Und ich denke, unseren Zuhörern und Hörerinnen wird es da genauso gehen. Und ja, würde mich an der Stelle bei dir schon mal für die erste Folge bedanken. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin mir aber sicher, beim Jan sieht es ganz ähnlich aus, oder?
Ja, ich bin natürlich baff und interessiert dann auch noch mehr zu hören. Aber will Horst jetzt auch nicht strapazieren. Als verantwortungsbewusster Familienvater hat er gerade in den Zeiten natürlich auch viel zu tun. Ich freue mich aber wahnsinnig für die ersten Eindrücke, Horst, und würde mich freuen, wenn wir dann in der zweiten Folge nochmal über weitere Einblicke uns unterhalten können. An alle Zuhörer, ihr sollt auch in der Zeit nochmal die Möglichkeit nutzen, euch den Kanal von ihm auf jeden Fall anzuschauen, nochmal so ein bisschen zu gucken, was er denn da gemacht hat, damit wir in der nächsten Folge nochmal richtig ins Detail gehen können.
Genau, ja, und damit ihr. Ich muss kurz was sagen, weil der Kleine schreit draußen schon seit einer halben Stunde, und die Tamara, die wird sicher super happy sein, dass sie jetzt dann rauskommt und ihr hilft.
Genau, und wir werden auf jeden Fall ein Bild versuchen von einem Fiat Doblo, damit ihr auch alle wisst, in was für einer kleinen Karre Horst zu seinem ersten Road Racing Sieg gefahren ist.
Ich werde das, ja. Ich habe einen Film drüber gemacht, das glaubst du nicht. Da siehst du, wie wir alles ausladen.
Den müssen wir uns auf jeden Fall auch nochmal anschauen und hier verlinken. Horst, dann wollen wir dich gar nicht weiter aufhalten vor deinem Sohn und auch von der Tamara. Liebe Grüße an deine Familie. Kümmere dich da schön drum, bleib gesund, und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal und vielen Dank schon mal für den Einblick in deine sehr spannende Vita.
Ja, genau. Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal.
Horst, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, danke.